WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
20. Januar 1859, der Todestag der Dichterin Bettina von Arnim.
Wie hätte ich gewünscht, dass Sie diese wunderbare Natur gesehen und näher kennengelernt hätten. Sie gehört zu den geistreichsten, die mir mein Lebtag begegnet sind.
Ich erinnere mich, dass sie auf Apfelbäumen herumkletterte und eine gewaltige Schwätzerin war.
Solche Lebhaftigkeit, so viel Geist und so viel Narrheit ist unerhört.
In schnell aufflammendem Mitgefühl konnte Bettine ehrliche Herzenstränen weinen, aber auch geschäftig für die Unglücklichen laufen, schreiben, bitten, betteln und in den Hütten der Armen und Kranken selber die helfende Hand anlegen.
Diese leidige Bremse ist mir schon viele Jahre sehr unbequem.
So viele Rollen, so viele Meinungen. Bettina, das Kind, der Kobold, die Traumtänzerin, die Weltumwälzerin, die Nervensäge.
Sie ist eine wirklich vielfarbige Persönlichkeit und jeder hat natürlich irgendwie recht,
sagt die Bettina von Arnim-Expertin Ursula Püschel. Am schönsten und treffendsten hat vielleicht Karl August Farnhagen von Ense die Schriftstellerin beschrieben.
Häufen Sie Widersprüche auf Widersprüche, Berge hoch, überschütten Sie alles mit Blumen, lassen Sie Funken und Blitze herausleuchten und nennen Sie es Bettina.
Blumen, Funken und Blitze bis zuletzt. Als sie mit 73 Jahren stirbt, ist Bettina von Arnim als Schriftstellerin, Skandalnudel und Sozialkämpferin weit über Deutschland hinaus bekannt. Doch ihre politischen Schriften werden von Zeitgenossen und nachfolgenden Generationen gern belächelt.
Sie ist weder ernst genommen worden, noch hat man ihr das eigentlich überhaupt zugebilligt.
Im Gegenteil. Immer wieder hat man sie als eine Art Groupie abgetan, das sich den Großen seiner Zeit an den Hals geschmissen hat, um selbst ein bisschen Unsterblichkeit zu ergattern. Dabei war sie zweifellos eine der herausragendsten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts. Ursula Püschel schreibt seit mehr als 50 Jahren über diese schillernde Erscheinung und ist besonders von der politischen Bettina fasziniert.
Angefangen hat das, dass ich hörte, sie habe dem preußischen König, als der den Dom baute, den Vorschlag gemacht, er solle lieber Hütten für die Weber in Schlesien bauen. Das hat mir gefallen und da dachte ich, man sollte sich mal mit der Frau beschäftigen.
Sie nennen mich überspannt. Das ist der Bannspruch, durch den ich landesverwiesen bin. Warum nennt man überspannt, was nicht der Gemeinheit, den gewohnten Vorurteilen sich fügt?
Elisabeth Katharina Ludovica Magdalena Brentano fällt schon als Kind aus dem Rahmen. Sie ist nicht so brav und angepasst wie ihre vielen Schwestern in der reichen Frankfurter Kaufmannsfamilie. Mutter Maximiliane, eine Jugendliebe Goethes, stirbt früh. Ihr Vater, der aus Italien stammt, heiratet wieder und steckt seine vier jüngsten Töchter in ein Klosterinternat. Nach seinem Tod kommt die 13-Jährige zur Großmutter, der Schriftstellerin Sophie von La Roche.
Die Großmutter war eine freundliche Frau und hat ihr ziemlich viel Raum gelassen. Also wenn sie auf Bäume geklettert ist, hat sich die Großmutter gewundert, aber sie hat nicht verboten, dass Bettina auf Bäume klettert.
Die junge Bettina klettert nicht nur auf Bäume. Sie versucht auch, sich möglichst so zu benehmen wie die Mignon aus Goethes Roman Wilhelm Meister. In diesem rätselhaften Kind sieht sie sich selbst mit ihren schwarzen Locken und dunklen Augen. Sie legt sich sogar abends mit gekreuzten Armen ins Bett, wie es der Dichter beschrieben hat. Überhaupt Goethe, er wird ihr Abgott, für den sie glühend schwärmt. Gleichzeitig sucht das junge Mädchen verzweifelt nach einer Aufgabe, einem Sinn für ihr Leben.
Besonders wenn ich von Politik sprechen höre oder Geschichte lese. Ich möchte dann etwas tun, was das gemeine Wohl befördert, eine Wissenschaft treiben.
Sie hat ausgesprochen darunter gelitten, dass sie keine Möglichkeit hat, tätig zu sein.
Während die Schwestern nach und nach heiraten, versucht die vielseitig begabte Bettina, sich dem Mottenfraß der Häuslichkeit zu entziehen. Sie liest und schreibt, zeichnet und modelliert. Eine Zeit lang plant sie, Sängerin zu werden und komponiert später auch eigene Lieder.
Wohin ich immer gehe,
Sie knüpft außerdem emsig Kontakte und Freundschaften. Zur Dichterin Caroline von Günderode, zu Goethes Mutter, zu Hölderlin und Tieck, sogar zu Beethoven. Die Familie sieht all das gar nicht gern. Ihr Bruder Clemens, wie sie ein schwarzes Schaf der Brentano-Sippe, schreibt an seinen Freund Achim von Arnim:
Dieses Mädchen ist sehr unglücklich. Sie ist sehr geistreich und weiß es nicht. Sie ist durch und durch misshandelt von ihrer Familie und erträgt es in stiller Verzehrung ihrer selbst.
Achim, der mit Clemens Brentano die Liedersammlung des Knaben Wunderhorn herausgibt, kann zunächst nicht viel mit der lebhaften Schwester seines Freundes anfangen. Sie ist ihm zu mutwillig, zu spöttisch und vor allem zu anstrengend. Erst nach Jahren hält er doch noch um sie an, so wie es sich Clemens immer gewünscht hat. Da hat er bereits eine große, unerfüllte Liebe hinter sich, während Bettina heftig mit einem Studenten geflirtet und inzwischen noch ihren Schwarm Goethe getroffen hat. Was zwischen dem 60-jährigen Dichter und der 25-jährigen vorgefallen ist, weiß man nicht so genau. In Bettinas Erinnerungen vermischen sich allzu oft Traum und Wirklichkeit.
Da drückte er viele, viele und heftige Küsse mir auf den Hals. Mir war bang, er solle mich loslassen, und er war doch so gewaltig schön. Ich musste lächeln in der Angst, dass mir's galt, diese zuckenden Lippen und dies heimliche Atemsuchen.
Auf jeden Fall schreibt sie ihm danach viele ekstatische Briefe, die er gelegentlich kurz und knapp beantwortet. 1811 nimmt sie trotzdem Achim von Arnims Heiratsantrag an, nachdem er versprochen hat, nie auf Goethe eifersüchtig zu sein. Gleich in den Flitterwochen reisen die Jungvermählten nach Weimar. Sie tafeln bei Goethe und feiern seinen Geburtstag mit ihm. Doch dann gerät Bettina in einer Kunstausstellung mit Goethes Gattin aneinander. Was für ein Skandal! Christiane soll der aufdringlichen Verehrerin ihres Mannes mit einem Schirm die Brille von der Nase geschlagen haben, während Bettina die Konkurrentin als wahnsinnige Blutwurst tituliert.
Goethe stand zu seiner Frau, Achim konnte keine Versöhnung mehr erreichen. Und auch an anderen Orten, wo man sich getroffen hat, da hat Goethe dann verlauten lassen, er ist froh, dass er die Tollhäusler los ist.
Für Bettina das Unglück ihres Lebens. Immer wieder schreibt sie an Goethe und bettelt um Vergebung. Erst viel später, nach Christianes Tod, empfängt er sie wieder, um bald darauf endgültig mit ihr zu brechen.
Diese leidige Bremse ist mir schon viele Jahre sehr unbequem. Sie wiederholt dasselbe Spiel, das ihr in der Jugend allenfalls kleidete, spricht von Nachtigallen und zwitschert wie ein Zeisig.
Die Ehe mit Achim von Arnim erweist sich für Bettina als Falle. Die nächsten 20 Jahre wird sie völlig aufgesogen von der ständig wachsenden Familie. 7 Kinder bekommt sie, zunächst 4 Söhne, dann 3 Töchter. Die Familie pendelt zwischen Berlin und Achims Gut im abgelegenen Wiepersdorf. Wilhelm Grimm hat sie dort besucht.
Die Kinder werden fast wie Bauernkinder aufgezogen und laufen in Kitteln, deren Zeug die Bettine selbst gewebt. Sie führt die Haushaltung selbst, hat alles Schwere, zum Beispiel gutes Kochen, leicht erlernt, hat aber keine Lust an diesem Wesen. Daher wird ihr alles sauer und ist doch in Unordnung.
Es gibt viel Streit und quälende Geldsorgen. Die kleine Landwirtschaft wirft kaum genug ab, um eine so große Familie standesgemäß zu versorgen. Bettina verzweifelt an der Leere des Landlebens.
Das Schreiben vergeht einem hier, wo den ganzen Tag, das ganze Jahr, das liebe lange Leben lang nichts vorfällt, weswegen man ein Bein oder einen Arm aufheben möchte. Ich kenne kein Geschäft, das den Geist mehr angreift als gar nichts tun und nichts erfahren.
Sie konnte das Land auf die Dauer nicht aushalten, hat hauptsächlich in Berlin gelebt, war in Gesellschaften, wie sich das gehörte. Was Achim nicht leiden konnte, er blieb zu Hause für gewöhnlich.
Ihr Mann kann es nicht ertragen, dass sie in jeder Gesellschaft der geistreiche, laute, manchmal auch etwas peinliche Mittelpunkt ist. Dennoch hat Bettina nie aufgehört, Achim Liebesbriefe zu schreiben. Und immer hat sie daran geglaubt, dass er ein großer Dichter ist. Als er im Januar 1831, kurz vor seinem 50. Geburtstag, stirbt, ist sie zutiefst verzweifelt. Sein Tod wirkt allerdings auch wie eine Befreiung. Jetzt kann die Baronin von Arnim endlich machen, was sie will. Bei einer Cholera-Epidemie in Berlin pflegt sie persönlich die Kranken. Sie hilft in den armen Vierteln der Stadt. Und sie beginnt, ihr erstes Buch zu schreiben, Goethes Briefwechsel mit einem Kinde.
Die Verwandtschaft war natürlich absolut dagegen. Und ihr zweitältester Sohn namens Sigmund hat gesagt, er freue sich schon darauf, dass er das Buch demnächst kreuzweise wird benutzen können. Das heißt, als Klosettpapier.
In diesem Buch findet sie zu ihrem ganz eigenen Stil. Es ist eine Art Briefroman, assoziativ und ausschweifend komponiert, aus echten Briefen, die sie verändert und ergänzt durch Erfindungen, Träume, Tagebuchnotizen oder Gedichte. Geschickt transportiert Bettina die Freiheitsideale der frühen Romantik in die bleierne Zeit des Vormärz. Vor allem die Jungen sind davon begeistert. Das Buch wird zum Bestseller und macht die 50-Jährige in ganz Europa berühmt. Sie gibt noch zwei weitere Briefromane heraus, über ihre Jugendfreundin Caroline von Günderode und ihren Bruder Clemens. Zugleich engagiert sie sich politisch. Berühmt ist Bettinas Einsatz für die Brüder Grimm, die als Professoren in Göttingen Berufsverbot bekommen hatten. Um ihnen zu einer Stellung in Berlin zu verhelfen, beginnt sie einen Briefwechsel mit dem Kronprinzen. Wie viele andere setzt sie große Hoffnungen in ihn, bis er 1840 den Thron besteigt.
Als alles nicht so richtig wurde und als auch die Hoffnungen auf Liberalität unter dem neuen König sehr bald enttäuscht wurden, hat Bettina beschlossen, ein Buch zu schreiben. Dies Buch gehört dem König.
Noch glaubt sie, dass Friedrich Wilhelm IV. Zu einem Volkskönig werden könnte. Er soll sich an die Spitze der Reformbewegungen stellen und all die Missstände beseitigen, die sie in ihrem Buch auflistet. Dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund, wie der Journalist Gutzko bewundernd feststellt.
Traurig genug, dass nur ein Weib das sagen durfte, was jeden Mann hinter Schloss und Riegel würde gebracht haben. Wunderbar, dass eine Frau, der man die Wunderlichkeit um ihres Genies und ihrer Stellung willen nachsieht, aufsteht und eine Kritik veröffentlicht, wie sie vor ihr Tausende gedacht, aber nicht einer so resolut, so heroisch, so reformatorisch großartig ausgesprochen hat.
Auch wenn sie als Goethes Kind eine gewisse Narrenfreiheit besitzt, geht Bettina ein hohes persönliches Risiko ein. Ihr Armenbuch, ein Bericht über die Verelendung und ihre Ursachen, kann nicht mehr erscheinen, wenn man seiner Autorin die Schuld am Aufstand der schlesischen Weber gibt. Bald darauf wird sie wegen einer Lappalie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, die ihr Schwager Savigny, der preußische Justizminister, gerade noch abwenden kann. Bettina lässt sich dennoch nicht einschüchtern. Sie setzt sich für politisch Verfolgte ein, öffnet ihre Wohnung für Demokraten und Liberale. Ursula Püschel?
Es hat nicht nur die politisch engagierte Frau gegeben, sondern auch eine, die Gesellschaft gerne hatte und sie betreiben konnte und die fabelhafte Ideen hatte. Aber sie war eben auch eine politische Person von hohem Rang.
Noch als alte Frau bleibt sie lebendig, wach und unkonventionell. Sie mischt sich ein, provoziert, wirbelt und sprüht, bis sie in den letzten Jahren durch mehrere Schlaganfälle immer mehr verstummt. Bettina von Arnim stirbt am 20. Januar 1859 im Kreise ihrer Kinder.
Kein Wort der Klage kam über Mutters Lippen. Wir hatten sie so gebettet, dass ihr Blick auf die Goethebüste fiel und das Bild unseres Vaters ihr vor Augen gestellt. Immer schaute sie von einem zum anderen.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 5:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. wdr.de